Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Jahreslosung für das Jahr 2021 ist aus Lukas 6, Vers 36 und heißt: Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Barmherzig. Das ist auch so ein altes Wort, das kaum mehr gebraucht wird. Aber wenn man dieses Wort genauer anschaut, es sozusagen in seine Bestandteile zerlegt, dann steckt da drin arm, barm, herzig und Herz. Also ein Herz für die Armen haben. Das wäre auch die genaue Übersetzung des lateinischen Wortes Misericordia, wo es um die Miseria, das Elend und Cor, das Herz geht. Ein Herz haben für das Elend der Menschen. In diesem Sinne haben ja schon immer zum Beispiel die katholischen Orden gearbeitet. Die heißen ja dann auch manchmal so barmherzige Brüder oder barmherzige Schwestern. Und genauso viele andere Organisationen, die das Wort barmherzig nicht im Titel haben, die aber ebenso danach handeln. Ich denke da zum Beispiel von Organisationen von heute an Humedica oder Ärzte ohne Grenzen oder Opportunity und viele andere. Oder aus dem letzten Jahrhundert an Friedrich von Bodelschwingh, der in seinen Anstalten in Bethel einen Ort der Barmherzigkeit geschaffen hat für die Epilepsiekranken. Und dieser Ort hat sogar die Euthanasiewelle des Dritten Reichs überlebt. Diese Orden oder Organisationen nehmen sich besonders der Armen an, der Kranken und Elenden. Sie sind also barmherzig in der wörtlichen Bedeutung. Sie haben ein Herz für die Armen, ein Herz für die Elenden. Auch die Hospitäler, die im Mittelalter entstanden sind durch die Orden, waren solche Orte der Barmherzigkeit, wo man die Kranken gepflegt hat oder auch beim Sterben begleitet hat. Solche Orte der Barmherzigkeit zu schaffen, ist zutiefst christlich. In heidnischen Ländern gibt es so etwas nicht. Es hat bei uns in der Kirchengeschichte wahrhaftig sehr hässliche Episoden, sehr widerwärtige Zeiten gegeben und Vorkommnisse, die man gar nicht leugnen darf. Aber trotzdem ist unsere Kultur in Europa wesentlich geprägt worden durch christliches Gedanken. Der Schriftsteller Heinrich Böll hat einmal gesagt, selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab, Krüppel und Kranke und Schwache. Und mehr noch als Raum gäbe es für sie Liebe für die, die nutzlos erschienen und erscheinen. Ich glaube an Christus und ich glaube, dass Christen das Antlitz dieser Erde verändern könnten. Ich glaube, dass Christen das Angesicht dieser Erde verändern könnten. Ich denke, dass wir alle uns in dieser Bedeutung des Wortes barmherzig sein wiederfinden. Das ist etwas, was naheliegend ist. Wir brauchen ein mitfühlendes Herz. So wie wir es in der Lesung gerade eben gehört haben, dieser Mann aus Samarien, der an dem halbtot geprügelten Wanderer vorbeikam, hatte dieses mitfühlende Herz. Er ging nicht einfach teilnahmslos weiter, wie die beiden anderen vor ihm, sondern er kümmerte sich. Und das bringt mich zu einer zweiten Deutung dieses Wortbestandteile Arm und Herz, nämlich ein Arm, der vom Herzen bewegt wird. Es geht nicht nur um das Mitfühlen, so wichtig das auch ist, sondern es geht darum, etwas zu tun gegen das Elend. Ein Arm, der bewegt wird von einem Herzen. Wenn man denn etwas tun kann. Wir werden ja in den Medien überschüttet von schlimmen Nachrichten. Und manchmal mache ich den Fernseher einfach aus, weil ich es nicht mehr ertragen kann, diese Katastrophenbilder zu sehen und zu wissen, ich kann nichts dagegen tun. Unsere Erde taumelt ja im Moment geradezu unter Naturkatastrophen und auch unter menschgemachten Katastrophen. Diese Bilder von den Flüchtlingslagern, das sind menschengemachte Katastrophen. Paulus sagt einmal, dass die Schöpfung seufzt unter ihrem Zustand, als würde sie in Geburtswehen liegen. Wo ist da ein Arm, der von einem mitfühlenden Herzen bewegt wird, der helfen kann? Ich denke, wir hier brauchen da die verlängerten Arme, die Organisationen, die da helfen, wo wir es nicht können. Aber die brauchen unsere Unterstützung. Ganz einfach gesagt, die brauchen unser Geld und unser Gebet. Der Mann aus Samarien konnte diesen halbtotgeschlagenen auch nicht selber pflegen. Aber er sorgte dafür, dass ein Wirt ihn pflegte und hat diesen Wirt auch ordentlich bezahlt. Es hat mal jemand ausgerechnet, dass niemand auf der ganzen Erde unter der Armutsgrenze leben müsste, wenn alle Christen 10% ihres Einkommens spenden und diese Spenden auch sachgemäß verteilt würden. Wie es zum Beispiel Opportunity macht. Diese Organisation gibt kleine und allerkleinste Kredite, 50 Euro, 100 Euro, kleine Kredite, meistens an Frauen, weil Frauen vor Ort bleiben, zum Beispiel in Afrika, damit sich eine Frau eine Nähmaschine kaufen kann und mit dieser Nähmaschine dann sich ihren eigenen Lebensunterhalt erarbeiten kann und auch das Schulgeld für ihre Kinder. Diese kleinen Kredite müssen von den Frauen wieder zurückbezahlt werden, in mini-kleinen Portionchen. Und sehr oft tun es sich in einem Dorf dann Frauen zusammen zu einer Art Genossenschaft, um einander zu helfen, dass man nicht in Verzug kommt mit der Rückzahlung der Kredite, sondern dass das alles seinen ordentlichen Gang geht. Und diese Gelder, die zurückbezahlt werden, können dann an anderer Stelle wieder als Kredite ausgegeben werden. Das ist nur ein Beispiel von sehr sinnvoll angelegtem Spendengeld. Ein Arm, der vom Herzen in Bewegung gesetzt wird, kann viel erreichen. Aber diese 10%, ich kenne Menschen, für die es ein wirkliches Opfer bedeutet, 10% ihres Einkommens weiterzugeben an Menschen in Not, weil ihr Einkommen oder ihre Rente einfach so klein sind, dass sie das wirklich nur ganz schwer tun könnten. Aber für die meisten von uns, denke ich, wären diese 10% einfach nur ein Verzicht. Ein Verzicht auf Rücklagen oder ein Verzicht auf einen üppigeren Lebensstil. Aber vielleicht fragen Sie dann der eine oder andere sich, ach, warum soll ich denn Geld geben für Leute in Afrika oder in Indien? So viel von diesem Elend ist doch selbst verschuldet. Manche Not müsste doch überhaupt nicht sein, wenn die Leute bloß ein bisschen vernünftiger wären. So sagt der Kopf, das Denken. Und hat in der Regel auch recht. Aber das Herz sagt, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Und er lässt es regnen über Böse und Gute. Jesus begründet seine Forderung nach barmherzigem Verhalten mit dem Satz, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und wenn wir diesen Satz, das ist ja jetzt hier ein rausgenommener kleiner Satz aus einer langen Rede von Jesus, bei Lukas die Entsprechung, was bei Matthäus die Bergpredigt ist, wo ganz viele der Sprüche Jesu einfach gesammelt worden sind und aneinandergereiht aufgeschrieben worden sind. Und wenn man den Zusammenhang anschaut, dann kriegt man noch mal einen anderen Akzent mit, was dieser Satz für uns in dem Jahr sein könnte. Ich lese einige Sätze aus Lukas 6, vor unserer Jahreslosung und nach unserer Jahreslosung. Da sagt Jesus, Euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Gib jedem, der dich bittet, und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen euch gegenüber erwartet. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei, und ihr werdet freigesprochen werden. Soweit der Text aus Lukas 6. Diese Aufforderung, barmherzig zu sein, steht also mitten zwischen anderen Verhaltensregeln, die uns sehr herausfordern. Das sind lauter Imperative, lauter Aufforderungen, etwas zu tun. Oder auch nicht, macht nicht, nicht zu tun. Und da regt sich in uns ganz schnell Widerstand. Wir mögen das gar nicht, wenn wir so überschüttet werden mit tu dies und tu das und mach das nicht und tu das nicht. Das klingt so nach dem, was man als Kind erlebt hat, nach elterlicher oder nach schulischer Erziehung, nach hoch erhobenem Zeigefinger. Davon hatten wir eigentlich früher schon genug. Und außerdem gibt es da noch ein ganz Schimpfwort. Das ist doch gesetzlich. Und Jesus ist doch gerade gegen das Gesetzliche in der jüdischen Religion immer wieder zu Feld gezogen. Warum wird er da selber so gesetzlich? Mach das, mach das, mach das. Tut das nicht. Man kann diese Aufforderungen, diese Imperative, aber auch als Einladungen lesen und verstehen. Nämlich die Einladung zu einem ganz anderen Lebensstil als dem, der sonst in der Welt herrscht, der in der Gesellschaft üblich ist. Und wenn wir diesen Lebensstil leben würden, in unserer Gemeinde zum Beispiel, dann wäre sie ein strahlend helles Licht, das so anziehend ist, dass die Menschen in Scharen dazukommen, weil man da sich wohlfühlen kann. Nehmen wir nur mal diesen einen Satz. Liebt eure Feinde und seid barmherzig in eurem Urteil. Verurteilt nicht so schnell, was ihr sowieso meistens nicht versteht. Im letzten Jahr ist durch die Corona-Krise in Deutschland eine heftige Debatte darüber entstanden, ob die Maßnahmen der Regierung angemessen sind oder nicht. Viele sind auf die Straßen gegangen mit Demonstrationen, haben protestiert gegen diese Maßnahmen. Wie die Menschen in Deutschland dieses ganze Pandemiegeschehen einschätzen, ist so unterschiedlich, wie man sich's nur denken kann. Das geht von, es gibt gar keine Pandemie, das ist alles nur erfunden und von bestimmten Menschen oder von bestimmten Industrien in Gang gesetzt worden, die damit ihre Gewinnbestrebungen oder ihre anderen finsteren Ziele verfolgen. Bis hin zu, Leute, bitte bleibt zu Hause, verreist nicht, geht nirgendwo hin, begegnet keinen Menschen, es ist alles ganz furchtbar. Irgendwo zwischen diesen beiden Polen ist eine große Bandbreite. Es ist ja ganz normal, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Aber es ist nicht gut, wenn wir einander bekämpfen, einander verurteilen für die jeweiligen Ansichten. Seid barmherzig in eurem Urteil. Auch in der Gemeinde, in unseren Familien und Nachbarschaften, unter den Kollegen gilt uns dieser Satz, seid barmherzig in eurem Urteil. Wie schnell ist ein abwertender Satz gesagt und wie sehr kann er verletzen? Und an dieser Stelle ist Jesus sehr streng mit uns, weil er weiß, wie weh solche vorschnellen Urteile tun. Er sagt, mit dem gleichen Maß, mit dem du andere misst, wirst du selber gemessen werden bei Gott. Und zwar dann, wenn wir alle vor ihm offenbar werden. Wenn wir vor seinem Richterstuhl erscheinen werden. Und wenn wir in seinem Licht unser ganzes Leben nochmal anschauen. Also lohnt es sich heute noch ein zweites Mal nachzudenken, ehe man ein vernichtendes Urteil fällt. Seid barmherzig. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wie barmherzig ist Gott? Gewiss nicht so, dass Gott ein großes Schwamm drüber einfach sagt über unserem Leben. Der liebe alte Opa, der das alles nicht so genau nimmt, der weiß ja, dass wir alle Sünder sind. Nein, Gott nimmt es sehr genau mit der Sünde. So genau, dass er selber am Kreuz in Jesus alle unsere Sünde auf sich nahm. Es hat ihn unendlich viel gekostet, dass uns die Möglichkeit der Vergebung geschenkt wird. Aber wer das einmal begriffen hat und diese Vergebung für sich angenommen hat, der kann mit Hiller mit einem Gesangbuchlied von uns singen: Mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein? Gott hat mich mit sich selbst versöhnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Erbarmung ist und weiter nichts. Das muss ich dir, mein Gott, bekennen. Das rühme ich, wenn ein Mensch mich fragt. Ich kann es nur Erbarmung nennen, so ist mein ganzes Herz gesagt. Ich beuge mich und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Könnte es vielleicht sein, dass auch unter uns Christen so wenig barmherziges Verhalten ist, dass wir selber die Barmherzigkeit Gottes mit uns nicht wirklich erfasst haben? Dass wir uns nicht mehr daran freuen, bei Gott in Gnaden zu sein? Dass wir so aus Gewohnheit Christen geworden sind und nicht mehr darüber staunen, dass wir bei Gott aus seiner Barmherzigkeit heraus um Jesu Willen angenommen sind, jederzeit bei ihm erscheinen dürfen, ihn Vater, den ewigen, heiligen Gott, der den Kosmos geschaffen hat, aus dem alles herauskommt und zu dem alles wieder hingeht, den dürfen wir Abba, Papa, Vater nennen. Das ist die Barmherzigkeit, die uns geschenkt ist. Und wenn diese Barmherzigkeit bei mir angekommen ist, mein Herz fröhlich macht, dann kann ich doch auch barmherzig sein mit anderen Menschen. Auch mit denen, die mir schwerfallen. Und auch mit mir selbst. Es fällt uns oft ganz besonders schwer, mit uns selber barmherzig zu sein. Manche Leute leiden unter unbarmherzigen Forderungen, die sie in sich aufgenommen haben, die aus der Kinderzeit kommen oder woher auch sonst. Und für die das genauso gilt, seid barmherzig. Sei auch mit dir selber barmherzig. Diese Barmherzigkeit rühmt David im Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Tragen Sie diese Krone mit Anmut und Würde. Die Krone der Barmherzigkeit. Ein unbarmherziges, richtendes Urteil passt nicht zu dieser Krone der Barmherzigkeit. Wenn ich selbst Gnade erfahren habe und mir alle Sünde vergeben worden ist und ich jederzeit Zugang zum Vater habe, dann darf ich nicht andere abwerten. Dann kann ich es gar nicht mehr. Wenn ich Gottes Hilfe erfahren habe durch ein gutes Wort von jemand oder eine hilfreiche Tat, die jemand an mir getan hat, eine Unterstützung, eine finanzielle Hilfe, was auch immer. Also wenn ich Barmherzigkeit erfahren habe, kann ich auch barmherzig sein. Das ist kein Du musst, kein Gesetz. Das ist die logische Konsequenz einer Erfahrung. Erinnern Sie sich noch an die Jahreslosung vom letzten Jahr? Dieser Verzweiflungsschrei eines Vaters, der Hilfe für sein schwerkrankes Kind bei Jesus gesucht hat. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Die hat mich sehr stark begleitet im letzten Jahr, weil auch ich in sehr verzweifelten Situationen gesteckt bin. Und wo ich wusste, dass nur Jesus helfen kann und ich hatte den Glauben nicht mehr an ein Wunder zu glauben. Und konnte einfach nur noch sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Gott durch mein Vertrauen ehren, dass er weiterhilft. Ich bin gespannt, wie uns, wie mich die Jahreslosung von diesem Jahr herausfordern wird. Es ist auf jeden Fall ein weites Übungsfeld, das uns hier aufgezeigt wird. Wir alle, ob in der weltweiten Kirche oder in unserem privaten Umfeld, in der Gemeinde oder in der Freundschaft, in der Familie, werden sehr davon profitieren, wenn wir es einüben. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, all unser Denken, all unser Vorstellungsvermögen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.